Erledigt.
Gut, hallo und schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu Mein Herz bellt, das Interview. Heute geht es um das Thema blinder Hund, na und? Wie ist das Leben mit einem blinden Hund? Hat der blinde Hund Lebensqualität? Kann ich sogar mit einem blinden Hund trainieren? Das alles und noch viel, viel mehr werdet ihr heute in diesem Interview erfahren. Und ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Interview zwei Trainerinnen und eine, wie sagt man so schön, Privatperson gewinnen konnte. Schön, dass ihr heute da seid, Nadine, Hiller und Katharina. Würdet ihr euch bitte einmal kurz vorstellen, sozusagen der Reihe nach, wir fangen mit Nadine an, Hiller und dann Katharina.
Ja, hallo, ich bin die Nadine, ich lebe in der Schweiz in der Nähe von Zürich, habe da meine eigene Hundeschule, hatte selbst über 6, 7 Jahre eine blinde Hündin, die krankheitsbedingt erblindete und entsprechend die Erfahrungen machen dürfen, was es heißt, das Leben mit einem blinden Hund.
Hilla, magst du dich bitte kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin die Hilla, ich lebe am Niederrhein und habe einen 9 Jahre alten Lakeland Terrier, den Alberich, der seit jetzt 3 Jahren augenlos ist. Die Augen mussten aufgrund einer Erkrankung rausoperiert werden.
Katharina, du machst das Trio komplett, stell du dich doch bitte auch einmal vor.
Ich bin Katharina Voll, ich komme aus München, mache hier Hundetraining, das ist Julie, die unvermeidlich auf dem Schoß sitzt. Meine erste direktere Erfahrung mit einem blinden Hund war tatsächlich auch mein eigener Hund, der erblindet ist, der Yumi. Der war 9 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und ja, so habe ich auch angefangen, mich damit zu beschäftigen.
Das heißt, ihr alle habt euch einen, ich sage jetzt mal laienhaft, sehenden Hund in eure Familie geholt und bei jedem von euch ist der Hund aufgrund einer Krankheit erblindet. Nadine, was war denn der Grund für die Erkrankung deines Hundes?
Meine Hündin hatte eine Netzhauterkrankung, kurz PRA. Das ist eine progressive Retina, kann es nicht aussprechen, wo einfach die Plättchen auf der Netzhaut zerstört werden über lange Sicht. Das kann Monate oder Jahre dauern. Bei uns waren es knapp 3 Jahre von der Diagnose bis zur kompletten Erblindung.
Das heißt, diese Krankheit ist nicht heilbar. Das heißt, sobald diese Krankheit diagnostiziert wird, wird der Hund auch in einem Zeitraum X erblinden. Ist das richtig?
Das ist korrekt, ja. Sie ist nicht behandelbar, nicht heilbar, zeigt aber in der Regel auch keine Schmerzen. Also der Hund lebt schmerzfrei, braucht keine Medikamente. Von daher war das für mich eigentlich die harmloseste Version für einen Hund zu erblinden.
Hilla, wie sieht es denn bei deinem Hund aus? War es auch eine Erkrankung? War es ein Unfall? Es kann ja auch ein Unfall passiert sein. Wieso ist dein Hund A erblindet, beziehungsweise hat ja sogar tatsächlich die Augäpfel, wenn ich dich richtig verstanden habe, entfernt bekommen müssen, gehe ich jetzt mal von aus.
Das ist richtig, ja. Alberich hatte auf beiden Augen ein Glaukom.
Was ist das? Ist irgendwie sowas mit grauer Star, grüner Star? Irgendwie sowas ist das doch, ne?
Grüner Star, das heißt, dass der Augeninnendruck sehr, sehr stark erhöht ist. Und das ist so, dass der Druck normal ist, so circa bis 20. Und er hatte auf beiden Augen einen Druck von 90.
Das heißt, das ist mit Schmerzen verbunden, weil die Nadine jetzt gerade sagte, es ist eine Krankheit, dieses PRA, was nicht aufzuhalten ist, aber in Anführungsstrichen schmerzlos ist. Bei dir war tatsächlich das Glaukom eine Erkrankung, die mit Schmerzen verbunden ist.
Und das mit sehr starken Schmerzen. Die Tierärztin hat gesagt, dass man sich die schlimmste Migräne, die man sich vorstellen hat, kann, das hat der Hund 24/7. Und das ist für den die absolute Hölle. Und es war halt bei ihm auch sehr schlecht behandelbar. Normal gibt es da Tropfen gegen. Aber er hatte auch die Linse gelöst. Also die Linse ist ja an den Seiten befestigt und das war das große Problem. Die war luxiert, also das war raus und dadurch schwamm die Linse immer hin und her und hat das Kammerwasser, wo ja die Erhöhung drin war, immer nach hinten gedrückt. Und dadurch war eben halt dann das Entfernen der Augen die einzige Möglichkeit, um ihn wieder schmerzfrei zu bekommen.
Katharina, wie war das bei dir? Wie ist dein Hund erblindet? Aufgrund einer Erkrankung? Ja. Oder?
Im Prinzip ganz ähnlich wie bei Hilla. Es war ein Glaukom, also ein grüner Star. Und wir haben alles Mögliche versucht. Also auch das Problem mit dem Augeninnendruck. Also es war wie bei Hillas Hund, ein Glaukom, also ein überhöhter Augeninnendruck. Und wir haben alles Mögliche versucht. Wir haben also, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das behandeln kann. Wir haben den Tränenkanal mit Laser behandelt, damit er wieder frei wird. Er bekam Tropfen. Es hat auch Gott sei Dank lange funktioniert mit den Tropfen. Ich bin zum Teil nachts aufgestanden, zweimal, weil die musste ja dann drei verschiedene Tropfen im richtigen zeitlichen Abstand bekommen. Und wir haben es ganz lange geschafft. Aber irgendwann verliert man gegen den grünen Star. Und dann ist es wirklich so, dass der Hund solche Schmerzen hat, das kann man ihm nicht antun. Und bei Lyomi war es so, er hat lange Zeit noch ganz gut gesehen. Und war dann aber plötzlich, das ging wirklich von einem Tag auf den anderen, dass der Augendruck so hochgeschnellt ist und mit nichts mehr zu regulieren war, dass er im Prinzip innerhalb einer Woche dann erblindet ist und solche Schmerzen hatte, dass wir eben auch beide Augen entfernen mussten.
Das heißt, auch bei dir hast du dich zu der OP entschlossen, beide Augäpfel aufgrund der Schmerzen entfernen zu lassen, richtig?
Ja. Es bleibt einem auch nichts anderes übrig. Also mein Tierarzt hat mir knallhart gesagt, entweder wir entfernen die Augäpfel oder wir erlösen ihren Hund. Weil mit diesen Schmerzen sollte er nicht leben müssen. Da war auch das Umfeld,
das heißt,
der hat tatsächlich auch gesagt, das ist eine Überlegung. Für mich war das überhaupt keine Überlegung. Er hat meinen 9-jährigen Hund einschläfern lassen, der ansonsten gesund ist. Aber da war schon die Debatte auch in der Familie, warum machst du das und so.
Ja, das wäre jetzt auch nochmal eine Frage an Hilla. Wie hat deine Umwelt darauf reagiert, dass du sagst, ja, ich lasse jetzt meinem Hund die Augäpfel entfernen?
Also ich habe das immer so gemacht, dass ich den Leuten das erklärt habe. Und wenn ich den Leuten erklärt habe, was für Schmerzen der Hund hat anhand dieser Migräneart, dann haben die Leute gesagt, okay, das kann ich verstehen. Es hat natürlich, ich wohne ja auf dem Ländle, auch Leute gegeben, die man getroffen hat, die gesagt haben, das ist ja Kokolores, also so ein Hund muss eingeschläfert werden. Also auch sowas hört man natürlich hin und wieder, aber das muss man halt einfach überhören. Der Hund hat trotzdem Lebensqualität.
Und das ist ein sehr, sehr gutes, das ist ein super Stichwort, die Lebensqualität eines blinden Hundes. Das heißt, die Frage geht jetzt an euch drei. Der Hund, der so wie bei Nadine über eine Zeit eben erblindet ist, aber die Augen behalten hat, obwohl sie ja schlicht und ergreifend nicht mehr funktioniert haben. Hilla und Katharina haben sich dazu entschlossen, die Augäpfel entfernen zu lassen, weil es Katharina hat klipp und klar gesagt, es gab nur die Option, Augäpfel entfernen oder Hund einschläfern. Das ist so ähnlich wie bei einer Magendrehung. Da hast du auch nur zwei Optionen, sofort operieren oder sofort erlösen, weil einfach die Schmerzen unerträglich sind. Wie ist eure Erfahrung in der Lebensqualität und im täglichen Leben überhaupt mit einem Hund? Was hat sich für den Hund geändert? Was hat sich für euch geändert? Nadine, gern können wir bei dir anfangen, wenn du magst.
Ja, gerne. Bei uns hat sich zum einen geändert, dass ich mich mehr auf meinen Hund konzentrieren musste, wollte und ihr mehr Ankündigungen machte als früher, als sie noch voll gesehen hat, sie vorzuwarnen. Ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass unsere Beziehung und unsere Bindung auch sehr gestärkt wurde durch durch diese Veränderungen, da wir wirklich mehr aufeinander geachtet haben, dann schlussendlich. Von der Lebensqualität behaupte ich ganz klar, dass da nicht eingeschränkt wurde. Sie hat weiterhin Ball gespielt. Wir gingen weiterhin ins Hundetraining, haben Ausflüge gemacht, waren im Urlaub, waren an Seminaren. Sie durfte ohne Leine laufen, sie konnte an der Leine laufen. Da behaupte ich, sie hat ein sehr, sehr schönes Hundeleben, trotz dem Handicap.
Hilla, wie schaut es bei dir aus in deiner Fellnase? Wie ist deine Einschätzung? Wie ist die Lebensqualität?
Also die Lebensqualität von meinem Hund kann ich nur sagen, die ist hervorragend. Er ist immer noch der Porsche, der er vorher auch immer schon war. Es ist draußen kaum zu erkennen, dass er blind ist. Der klettert überall rauf, der hat eigentlich da überhaupt keine Angst. Was wohl ein Problem war, war mit anderen Hunden das Treffen draußen. Und da habe ich aber durch eine Tierkommunikation erfahren, dass er da um Hilfe bittet. Und dann
um Hilfe deinerseits oder also dass du das managst.
Ja, dass ich ihn manage, dass ich ihm sage, da kommt jetzt ein Hund oder da sind Jogger oder wie auch immer. Und das ist witzig, also seitdem klappt das auch hervorragend. Er spielt Treibball, er läuft mit mir am Elektromobil, da ich etwas gehbehindert bin. Und der macht eigentlich alles mit. Das Einzige, was er halt nicht mehr machen kann, ist Agility. Aber trotzdem hüpft er mal irgendwo drüber oder sonst was. Also er hat ja auch seine Kommandos, die er kennt. Also Lebensqualität null eingeschränkt für ihn.
Katharina, wie schaut es bei dir und deinem Hund aus? Was sagst du zum Leben? Wie managt man das? Oder in dem Fall, wie managt du das?
Der Lumi gehört leider zu den Hunden, die nicht so gut damit zurechtgekommen sind. Also dass man immer wieder hört, und es freut einen ja auch total, wenn es den Hunden so gut geht damit und die, wenn man so sagt, so die leben im Hier und Jetzt und Mai. Das war beim Lumi leider nicht so, wobei halt erschwerend hinzukommt, der Lumi war inzwischen leider ein Whippet, das heißt auch ein extremer Augenhund, der schon sehend. Also ich war zum Beispiel mit allen zwei Whippets ein Windspiel zum Mantrailing. Der eine Whippet und das Windspiel fanden es geil und konnten es auch ganz gut. Lumi fand es völlig überflüssig. Das heißt, es war vorher schon ein Hund, der nicht so mit der Nase arbeiten, war einfach nicht so seine erste Idee. Dazu kam halt, dass er dann einfach körperlich erstmal sehr unsicher war. Der war noch nie ein Draufgänger, also der wäre nie ins Gebüsch gegangen oder so, der kratzt es ja. Und er ist wirklich körperlich sehr unsicher gewesen. Dadurch halt auch, dass das so plötzlich ging, glaube ich, mit der Erblindung. Also er hatte quasi keine Chance, sich irgendwie darauf einzustellen. Dann hatte er Schmerzen. Dann war diese OP, dann ging es ihm schlecht. Also es war einfach eine Situation, mit der er nicht insgesamt, es ging ihm einfach mies. Er hat sich natürlich erholt von der OP. Und zu Hause ging es ihm super. Die anderen Tiere, inklusive der Katze, haben Rücksicht genommen. Draußen war er im Kontakt mit anderen Hunden eben auch extrem unsicher. Klar, er weiß ja nicht, wer da kommt und was der so vorhat, wie der kommuniziert. Aber ich sage mal, wenn ich mit ihm allein zum Beispiel in einem Gebiet gegangen bin, wo Leinenpflicht ist und dann so 500 Meter in einer Stunde, das fand er dann ganz okay. Und zu Hause war auch okay, aber ansonsten hat er sich wirklich schwer getan, muss ich sagen.
Eine ganz klare Frage, hast du die OP bereut oder sagst du nein, durch die OP hat er zumindest einen Teil Lebensqualität zurückgewonnen, weil er ist ja verstorben, also Lumi ist ja verstorben. Das heißt, wie lange nach der OP oder wie viel Zeit nach der OP hat er noch gelebt? Und wie ist da deine persönliche Meinung? Weil Leben heißt Lernen und das heißt auch aus Fehlern lernen, solange man daraus lernt. Das ist völlig in Ordnung. Jeder Mensch hat irgendwann mal was getan, was er im guten Glauben getan hat und was vielleicht hinterher doch nicht optimal war. Wie ist da deine persönliche Einschätzung? War das die richtige Entscheidung? Oder sagst du jetzt mit dem Wissen von heute, und man kann ja nur eine Reflexion machen mit dem Wissen, was man dann gesammelt hat, es war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung und vielleicht hätte ich ihn doch besser gehen lassen. Wie ist deine, das musst du nur beantworten, wenn du möchtest, Liebe. Ja. Also wie ist deine persönliche Einschätzung?
Also meine Einschätzung ist, dass es, also er hat danach tatsächlich noch 2,5 Jahre gelebt, ist letztendlich an Nierenversagen verstorben und hatte gar nichts zu tun mit der Erblindung, außer insofern, dass natürlich starke Medikamente, auch Augentropfen sind irgendwann systemisch, dass starke Medikamente und so weiter bekommen hat, der letztlich ist er an Nierenversagen gestorben. Ich würde es eben, also aus meiner Erfahrung ist er extrem abhängig vom Hund. Der Leomi war ein Grenzfall, wo man sagen kann, na klar, der hatte zu Hause Lebensqualität. Sobald wir wieder angefangen haben, auch kleine Aufgaben zu machen und hier Gymnastik klickern, damit er wieder stabiler wird und so. Und ich halt umgeschaltet habe auf so, jetzt lass mal gucken, was geht. Dann würde ich beim Leomi, ja, war richtig. Aber mir war damals ziemlich schnell klar, beim anderen Whippet hätte ich das nicht machen dürfen. Weil der war körperlich...
Das heißt, bei einem anderen, nur zum Verständnis, ja, einem anderen Whippet hättest du diese OP nicht zugemutet, sage ich jetzt mal. Entschuldigung?
Meinem anderen Whippet. Das, darauf hinaus, anderen. Das ist eine extrem individuelle Entscheidung, die vom Hund abhängt. Also wie gesagt, der Leomi, der hat sich immer sehr auf mich verlassen. Das war dann halt irgendwie, ja gut. Der Jinx, da hätte ich das auf gar keinen Fall machen dürfen, weil der extrem berührungsempfindlich war, immer schon. Also der war einfach so. Und wenn der ständig irgendwo auch nur ein bisschen angestoßen wäre, das hätte den wahnsinnig gemacht. Also es kommt auch sehr auf den Hund an.
Okay, das heißt, Nadine, ich frage jetzt einfach mal ganz knallhart, hat sich deine, das war eine Hündin, richtig?
Ja.
Die erblindet ist. Hat sich deine Hündin im Verhalten verändert? Weil bei dir war es ja tatsächlich eine schleichende Erblindung. Das heißt, von ich sehe alles bis zu ich sehe gar nichts mehr. Rein theoretisch könnte man sagen, ihr zwei konntet euch auf diese Krankheit einstellen. Ihr wusstet, dass das irgendwann passiert. Hat sich denn deine Hündin verändert und wie lange war der Zeitraum von Diagnosestellung bis die Hündin ist tatsächlich erblindet und auch deine Hündin ist ja leider mittlerweile verstorben. Wie lange war sie denn komplett blind?
Also sie hatte die Diagnose, da war sie etwas über 3 Jahre alt, war sie aber schon nachtblind sozusagen. Also sie hat in der Nacht schon nicht mehr wirklich was gesehen. Hat man aber auch nur gemerkt, weil sie in ein Auto reingelaufen ist, das parkiert war und mein zweiter Hund nicht, wo ich dann wirklich so zum Arzt ging. Wir hatten dann ja geschätzt etwa 3 Jahre Zeit, uns an die Situation zu gewöhnen, auch die nützlichsten, wichtigsten Signale zu trainieren. Und dann war sie gute 6 Jahre komplett blind. Sie ist mit 12 Jahren gestorben.
Also ja doch, ein sehr, sehr langer, mit 12 ist sie verstorben.
Ja. Mhm. Okay. Geburtstermin-Tumor. Genau. Sie hat sich ein wenig verändert. Sie wurde ein bisschen vorsichtiger, wo ich aber auch dankbar war. Es war so ein kleiner Kamikaze-Hund. So, ich sehe Wasser und ich springe einfach mal rein. Ich habe aber keine Ahnung, was das für ein Wasser ist und wie tief und was da drunter ist. Solche Geschichten. Und das hat sich dann ein bisschen verändert, sei es wegen der Blindheit oder weil sie ein bisschen erwachsener geworden ist. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ein 7-, 8-, 9-jähriger Hund ist, denke ich, allgemein vorsichtiger als ein 2-jähriger. Ansonsten hat sie sich nicht groß verändert. Sie mochte Hundebegegnungen nie groß. Blieb auch so. Sie liebte weiterhin das Ballspielen und die Nasenarbeit. Sie war ein Labrador, was ja Nase und Labrador, das hat immer sehr gut gepasst. Und sie hat das wirklich cool, toll gefunden. Nase und Dummy-Training haben wir ja auch gemacht. Haben wir dann ein bisschen reduziert, da ich nicht wollte, dass sie da querfeldein durchs Gebüsch auf Distanz arbeitet. Wäre wahrscheinlich auch nicht mehr so möglich gewesen. Wenn ich nicht mehr sehe, wo sie hingeht, wird das dann halt gefährlich. Haben wir da reduziert.
Das heißt, du hast, Ja. Das heißt aber, du hattest sie schon weiter im Training, sage ich mal, du hast mit ihr auch weitergearbeitet und sie hatte da auch Spaß dran, weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Orientierung weg, in Anführungsstrichen, von den Augen hin zur Nase, war sowieso eigentlich ihr Hauptbereich war, sage ich jetzt mal laienhaft, das hat schon sehr, sehr gut funktioniert, richtig?
Absolut, ja. Sie war nie so ein großer Augenhund.
Okay.
Aber ja, für sie war es bestimmt nicht ganz so schlimm wie jetzt bei anderen Hunden, die ich kennenlernen durfte bisher. Sie hat das wirklich sehr gut gemanagt.
Ja. Hilla, du hattest gesagt, dass dein Rüde nach wie vor die Rakete schlechthin ist. Ich bin ehrlich, ich kann mir das schwer vorstellen, weil er sieht ja gar nichts mehr, weil Augäpfel sind weg. Er hat also definitiv diesen Sinn nicht mehr zur Verfügung. Wie orientiert er sich denn innerhalb seiner Umwelt? Ist er halt komplett auf die Nase, aber mit der Nase weiß ich nicht, ob man Entfernungen oder Höhen oder sonst etwas einschätzen kann. Wie funktioniert das bei deinem Hund?
Also es ist so, dass er extrem mit der Nase arbeitet. Wir haben auch viel Nasenarbeit gemacht. Da er eben ein visueller Hund war, er ist halt ein Terrier und ein Terrier, wissen wir ja, jagt auf visuell, sobald was hochhüpft, sind die da und haben das halt umgestellt, damit er nicht dasteht und mir depressiv wird, haben wir vorher schon Nasenarbeit angefangen. Also da machen wir auch immer weiter. Da ist er auch sehr gut. Was er aber auch hat, er hört, seit er die Augen raus hat, die Flöhe husten. Also der hat ein Gehör, das ist noch besser als vorher tatsächlich. Und von daher würde ich sagen, also der ist draußen in keinster Weise aufgeschmissen. Nur wenn er Dinge gar nicht einschätzen kann, wie gesagt, wenn andere Hunde kommen oder die Walker mit ihren Stöcken kommen oder so, das irritiert ihn dann doch schon ein bisschen, weil das sind ja auch oft Gruppen und das ist dann einfach zu viel Geräusch. Und dann helfe ich ihm halt und wir kommen da super mit klar.
Das heißt aber, wenn ich euch alle drei jetzt richtig verstanden habe, ihr habt das Leben eures blinden Hundes immer gemanagt, beziehungsweise Hilla, du managst es immer noch, weil einfach doch ein mehr oder weniger wichtiger Sinn ja fehlt. Und es ist so bei Nadine und Hilla, dieses Managen mit Umswitchen zum Teil halt auf die Nase, beziehungsweise bei Nadine war die Nase von Anfang an eigentlich so das Sinnesorgan, was sehr, sehr ausgeprägt war und auch ausgeprägt genutzt wurde. Das klappt sehr, sehr gut. Und bei Katharina, bei dir war es so, dass das schon ein sehr, sehr großer Eingriff war. Und weil sich Yumi eben nicht unbedingt so auf die Nase verlassen wollte, einfach als Sichtjäger, war es bei dir dann schwieriger. Aber auch du konntest das Leben in gewissen Rahmen managen, richtig?
Ja, richtig. Also er hat auch dann andere Sinne angefangen zu nutzen und ich fand es endlos faszinierend. Also ich war, das ist so der vom Mami-Modus in den Trainer-Modus. Ich fand es endlos faszinierend, wie er lauter neue Probleme löst. Und bei ihm haben wirklich, er hat diese extreme Sensibilität genutzt. Also der hat Luftströme gespürt an den Fibristen. Der hat Temperaturunterschiede gespürt, ob da jemand ist. Der hat wirklich nahe Körperwärme, also auf die Entfernung gemerkt. Die Leute haben gesagt, ja, aber dunkel und hell sieht er schon noch, weil der hat gepinkt. Der hat an, und ich habe gesagt, der Hund hat keine Augen mehr, es kann nicht sein. Der hat gepinkt, der hat am Echo seiner und meiner Schritte größere Hindernisse erkannt. Also zum Beispiel.
Also so wie eine Fledermaus, sage ich jetzt.
Ja, genau. Das heißt, ja. Echo. Ach, ja, genau. Okay. Also da war er dann sehr geschickt, nur halt. Das geht nur, wenn es leise ist und ruhig um ihn rum. Ja? Das heißt, da darf nicht viel Trubel sein oder viele andere Hunde oder so. Dann war nicht endlos spannend, was auf was für Hunde er da gekommen ist.
Das heißt, er hat tatsächlich aufgrund seiner Möglichkeiten eben bestmöglich versucht, mit der Situation zurechtzukommen und hat Möglichkeiten entwickelt, die du vorher so gar nicht auf dem Schirm hattest, dass er damit auf einmal um die Ecke kommt und sagt, ja, aber ich schätze das jetzt hier so in Anführungsstrichen echolotmäßig mal ab oder ich verwende Temperaturunterschiede und die Sachen, das hattest du selber gar nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe, so auf dem Schirm, dass er da diese Möglichkeiten hat, richtig?
Ja, also was halt leider blieb, ist, dass sobald er an einem Grasbüschel hängen geblieben ist, ist er stehen geblieben und hat gesagt, Entschuldigung, Hilfe. Er wusste halt auch, die kommt immer. Also da blieben große Unsicherheiten. Der brauchte ebenen Boden, keine Löcher, keine Büschel, keine großen Steine. Aber man hat trotzdem gemerkt, dass er, ich meine, da hat er ja keine Chance. Also wenn er hängen bleibt und er ist halt keiner, der bolzt, dann hängt er da, ja, bis ich komme und hole ihn. Aber also wie gesagt, ich fand das total faszinierend, was für andere Möglichkeiten er gefunden hat. Und ich hätte vorher auch eher gesagt, okay, Nase wäre der nächstliegende Sinn. Für ihn war es das Gehör und tatsächlich ja, einfach das Gespür, die anderen körperlichen Empfindungen.
Jetzt bist ja du und die Nadine, ihr seid ja beide Trainerinnen. Habt ihr außer euren eigenen Hunden auch andere Sehbehinderte oder tatsächlich komplett blinde Hunde im Training? Und wie trainiert ihr mit diesen Hunden? Nadine, magst du vielleicht zuerst und dann Katharina antworten?
Ja, ich habe einen Halbblinden. Also ich habe einen Hund im Training, der hat Grünstar. Ein Auge wurde bereits entfernt. Das zweite wird noch behandelt. Das funktioniert noch gut. Also mehr oder weniger sehtechnisch okay. Kann mit den Tropfen die Schmerzen und den Augendruck kontrolliert werden. Wir arbeiten da auch viel mit der Nase und auch mit dem Gehör. Da, ja,
das heißt, ihr arbeitet daran gezielt mit diesen Sinnen.
Gezielt,
das heißt, du förderst gezielt in deinem Training Nase und Gehör, richtig?
Genau, und auch den Tastsinn. Ich finde es ganz wichtig. Ich habe bei meiner Hündin ist mir aufgefallen, die Hunde haben ja Haare unter den Füßen.
Ja.
So Pärchen. Und bei meiner Hündin ist mir aufgefallen, dass die länger und dichter wurden durch die Blindheit nach einiger Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass da der Tastsinn vom Hund von den Pfoten auch entsprechend sensibilisiert wird, dass er merkt, hier ist Erde, da ist uneben, dass er einfach noch mehr sensibilisiert wird. Und ich trainiere einfach ganz gern alle anderen Sinne, die der Hund nutzen kann. Wir haben den Tastsinn, wir haben das Gehör, wir haben die Nase, wir haben einen ganzen Hundekörper, der Empfindungen hat. Und da ich arbeite eigentlich ganzheitlich, hauptsächlich so mit
Das heißt, du hast auch aktuell einen sehbehinderten Hund, der noch nicht komplett blind ist, aber dieser Hund ist ganz normal bei dir im Training. Und wie ist deine persönliche Einschätzung, wie kommt der Hund mit seiner Behinderung zurecht?
Er kommt gut zurecht. Er ist noch ziemlich frisch, das erste Auge entfernt. Ist ein Tierschutzhund, der dann erst bei der neuen Besitzerin die Diagnose erhalten hat und das erste Auge entfernt wurde. Er ist noch nicht ganz so lange da, kommt aber erstaunlich gut zurecht dafür. Und ja, ich denke, mit ein bisschen zusätzlicher Hilfe und Management vom Mensch wird das ganz ein toller, selbstsicherer Hund werden.
Katharina, du aus Trainersicht, jetzt nicht aus betroffenen Sicht, sondern aus Trainersicht, wie ist deine Erfahrung? Hast du sehbehinderte oder komplett erblindete Hunde bei dir im Training?
Also ich habe aktuell einen einäugigen Podenco. Den haben die Leute auch bewusst so übernommen. Und wir wissen halt nicht, wie lange der schon auf einem Auge nichts sieht. Entfernt wurde es dann halt erst im Shelter, aber weiß kein Mensch, wie lange der vorher gesehen hat. Das heißt, er hat ja ein Auge noch und man muss einfach unheimlich aufpassen, von welcher Seite was kommt und auf welcher Seite das Licht ist, auf welcher Seite man selber ist. Dann hatte ich, die lebt leider inzwischen auch nicht mehr, eine komplett erblindete Pointerhündin. Und das war das Modell, steht was im Weg, renne ich um. Also die war wirklich, das war ein Rambock auf vier Beinen. Die hat sich durch nichts aufhalten, einschüchtern, irgendwie beeinträchtigen lassen. Auch da hatte das vorhin schon vorher mit ihr Nasenarbeit gemacht und das hat die einfach so weitergemacht. Also, und die hat sich halt auch nicht beeindrucken lassen. Wenn die mal irgendwo hängen geblieben ist, dann sagt sie, okay, da geht's durch. Oder hat er wirklich in Äste gebissen, so nach dem Motto, jetzt geh weg da. Also das war wirklich auch eher das Modell, wo man sich Sorgen macht, in welche Gefahren sie sich bringt sozusagen.
Das heißt, sie hätte sich aber vielleicht auch aufgrund ihrer Art per se in fragwürdige Situationen manövriert. Was ist jetzt nicht unbedingt nur aufgrund der Erblindung, oder?
Nein, also sie war schon, ich habe sie erst kennengelernt, als sie erblindet war, weil vorher waren die halt in der klassischen Hundeschule und der Mann war, als sie noch jünger war, auch mit ihr auf der Jagd. Also die war sehr gut, die war nicht außer Kontrolle, sage ich mal so grundsätzlich, sondern die hat das schon, das war schon irgendwo gelenkt oder kanalisiert und kein Mensch kann einen durchgeknallten Jagdhund brauchen. Also der muss schon, ne, da sein. Und das hat dann halt so ein bisschen gefehlt, weil sie waren ja so richtig frustriert, ja, wenn irgendwas im Weg war und sie nicht wusste, wie sie da jetzt drumherum kommt. Und dann hat sie sich tatsächlich in gefährliche Situationen gebracht. Vorher hätte sie halt einfach, wäre sie an dem Gebüsch hin und her gelaufen und gesagt, okay, da ist es am wenigsten dicht, da gehe ich mal durch. Aber ja, also so, da war es wirklich so, dass man ihr aufpassen musste, dass sie nicht irgendeinen Abhang runterstürzt vor lauter, ich will dahin, ich will dahin.
Okay, das heißt, dieses Stichwort Management ist also bei einem blinden Hund tatsächlich an der Tagesordnung. Das heißt, ich muss schon genau darauf achten, wo läuft mein Hund hin? Läuft er jetzt eben nicht sehenden Auges in eine potenzielle Gefahr? Man kann es aber, wenn ich euch alle drei jetzt richtig verstanden habe, durchaus managen. Und so habe ich das jetzt für mich mal mitgenommen. Es ist immer Typ Hund abhängig, was eine Erblindung mit dem Hund macht. Also es ist per se nicht zu sagen, ein blinder Hund hat keine Lebensqualität. Es gilt aber auch nicht per se der Umkehrschluss. Jeder blinde Hund hat Lebensqualität. Eine Erblindung macht in jedem Fall irgendetwas mit dem Hund. Das kann sein, dass er eben andere Sinne schärft. Es kann aber auch sein, dass er das einfach echt auf gut Deutsch kacke findet, dass er jetzt eben seinen Hauptsinn, als beispielsweise jetzt die Hunde, die Katharina angesprochen hatte, die Sichtjäger, die gehen damit vielleicht schwieriger um. Aber Fakt ist, mit einem Management kann der Hund durchaus ein erfülltes Leben noch haben. Jetzt haben wir mal die Hundeseite angesprochen. Jetzt würde ich gerne, wenn ihr das möchtet, wie gesagt, es wird hier niemand gezwungen, irgendetwas preiszugeben. Aber wie sind denn eure Gefühle gewesen, als ihr eben diese Diagnose bekommen habt? Euer Hund wird definitiv erblinden, beziehungsweise wir gehen noch die Stufe weiter. Ihr habt nur noch die Wahl zwischen Augäpfel entfernen oder Hund einschläfern. Nadine, du bist diejenige, die das Ganze ja über einen längeren Zeitraum begleitet hat. Was hat diese Diagnose mit dir gemacht?
Ja, also direkt nach der Diagnose, das war für mich einfach mal der Horror. Ich stand unter Schock. Ich wusste nicht mehr, was, wie, wo. Ich hatte nur so den Moment, so mein Hund wird irgendwann nichts mehr sehen. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, wie wir klarkommen. Und das ist jetzt 9 Jahre zurück, 9,5. Da fandest du auch nicht wirklich Hilfe dazu, so bei Trainern. Also so blind, ja, einschläfern. Das war so, oder ja, der kann ja dann eh nichts mehr, der muss ja nicht ins Training. Das war so die Reaktion, die ich damals von den Trainern bekommen habe. War für mich ganz, ganz schlimm, dass man meinem Baby, ich sage, sie war wirklich meine Seelenhündin, das war so, dass ihr jetzt irgendwie das genommen wird, dieses Sehen. Für uns Menschen ist das Sehen sehr wichtig. Wir sind Augentypen. Wir wollen sehen, wir wollen Farben sehen, wir wollen den Sonnenuntergang sehen. Und jetzt nach meinen Erfahrungen mit den Hunden, die ich kenne und trainiere und mit meinem eigenen Hund, ist das für die Hunde nicht ganz so dramatisch, wie gesagt, individuell. Aber also für mich war das echt eine Horrordiagnose und ich war froh, fand ich dann in den Social Media Hilfe und Unterstützung durch Gleichgesinnte, die auch blinde Hunde haben mit der gleichen Diagnose. Das hat mir dann sehr geholfen. Ich habe sie anfangs ganz, ganz doll in Watte gepackt und sie nur noch an der Leine und nur noch, oh nein, oh nein, oh nein, hier passiert was, wenn du das nicht mehr siehst, oh mein Gott. Und musste dann selbst lernen, dass das nichts bringt. Mein Hund kam auch, die hatte plötzlich auch vor allem Angst, weil ich Angst hatte. Und ich musste dann wirklich lernen, umzudenken. Ich persönlich bin sehr daran gewachsen, an dieser Krankheit, ja, an dieser Situation.
Hilla, bei dir ist es ja auch tatsächlich so, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe, die Entscheidung von, dein Hund hat diese Erkrankung und die Augäpfel müssen entfernt werden. Das war jetzt kein langer Weg von mehreren Jahren. Das ging, ja, ich sag mal, in welchem Zeitraum ging das und was hat es mit dir gemacht, wenn du auf die Frage antworten möchtest?
Also wir hatten im Oktober 18 festgestellt, dass der anfing, überall dagegen zu laufen. Und dann war auch plötzlich auffällig, dass die Augen sehr groß rausschauten aus den Augäpfeln und also so nach vorne standen. Und naja, dann, ich wohnte noch nicht lange hier am Niederrhein und bin dann aber nach Düsseldorf zu meiner Tierärztin gefahren, die auch Augenfachtierärztin ist. Und zu der habe ich absolutes Vertrauen und die hat ihn dann untersucht und hat das festgestellt. Und weiß, ich meine, ich bin selber 40 Jahre als Arzthelferin tätig gewesen und weiß, dass ich gern Tacheles rede. Und dann hat sie zu mir gesagt, dass, also wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal die Tropfen, aber sie sagt, ich mache ihnen keine große Hoffnung. Die Hunde landen spätestens alle nach einem Jahr auf dem OP-Tisch. Und somit war ich vorbereitet und habe gesagt, naja, okay. Und dann hat sie mir noch erklärt mit Prothesen und so weiter. Und habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Also ich will nicht anfangen, da noch irgendwas sauber zu machen und so weiter. Blind ist er sowieso. Also wenn, dann ist das zu und Feierabend. Dann haben wir bis März 19, da fing es dann an, immer schlimmer zu werden.
Also gute 6 Monate sind vergangen, okay.
Dann wurde es so schlimm, dass der, also so, er war immer sehr aggressiv darunter. Und inzwischen.
Ja, er hatte Schmerzen gehabt. Also ja. Schmerzen verändern ja auch einen Hund im Verhalten. Das ist.
Ja. Und dann hat die Augenfachtierärztin hier gesagt, nee, ich muss jetzt erstmal eine Schmerztherapie machen, weil ich muss ja gucken, ob das nicht in dem Hund drin ist, dass der so aggro ist. Ja, und dann hat sie das gemacht und dann hat er die Schmerzspritze gekriegt und am Abend war der schon wie ein Lämpchen. Und das heißt, wir haben dann also die OP geplant und dann sind beide Augäpfel am, ich glaube, 17. oder 19. April war das, rausgekommen und in dem Moment, wo die Fäden gezogen waren, 2 Wochen später, durfte er wieder raus auf seine Wiese mit seinem Ball und der Hund war überglücklich. Also für mich kam da auch gar keine andere Entscheidung in Frage.
Das heißt, persönlich dieses Auf und Ab und Auf und Ab war bei dir jetzt nicht so ausgeprägt. Gut, du bist jetzt auch vom Fach, das muss man jetzt auch einfach mal sagen. Es ist schon ein Unterschied, ob man das als in Anführungsstrichen Privatperson gesagt bekommt oder ob man das gesagt bekommt und man selber hat über Jahrzehnte im gesundheitlichen Bereich gearbeitet, weiß, was da auf einen zukommt. Vor allen Dingen kann man dann auch die OP und alles vielleicht ein bisschen anders einschätzen, weil man einfach vom Fach ist, was den gesundheitlichen Bereich anbelangt. Das heißt, zwischen Diagnosestellung und Amputation der Augäpfel sind 6 Monate vergangen. Und du hattest so schön gesagt, dass man bitte Tacheles mit dir reden soll. Das heißt, du hast dir sicherlich trotzdem Gedanken gemacht, ob diese OP gemacht werden soll oder nicht. Aber du hast gesagt, ja, dann ist das jetzt so und Bums, Ende ja. Gelände.
Genau.
Katharina, wie war das dann bei dir? Weil, ja, Sichtjäger, das sagt schon das Wort Sicht, Auge, ist ja irgendwie ein bisschen sehr notwendig. Wie waren deine Gefühle bei der Diagnose und was hat dich dann letzten Endes doch zu dem Schritt bewegt? Ich mache das jetzt für Yumi und ich lasse ihn eben nicht einschläfern, sondern wir werden die Augäpfel entfernen. Und wie lang war der Weg dahin?
Der Weg war sehr kurz. Also das war, wie gesagt, eine Woche, wo wir nochmal eben versucht haben, also wir haben dem Hund die Augen punktiert, um Kammerwasser abzulassen. Wir haben wirklich, also das war nicht schön. Das war für ihn vor allem auch sehr belastend natürlich. Und wir hatten ja schon länger mit den Tropfen das einigermaßen im Griff behalten, haben auch die vollständige Luxation der Linse ganz lange verhindern können. Aber wirklich von dem Moment, wo ich gesagt habe, mal wieder, hier stimmt irgendwas überhaupt nicht, ich muss sofort zum Augenarzt, wo wir regelmäßig waren. Ne? Aber ja, nachts um 2 angerufen und gesagt, der Yumi guckt so komisch. Aber der er mich kannte, ist dann ins Auto gesprungen. Und da war es klar, da war der Augendruck so hoch, dass er gesagt hat, so, überlegen Sie sich das. Und mein Mami-Herz war stärker. Also für mich war das keine Frage, der Hund wird nicht deswegen eingeschläfert. Und wenn ich den Rest meines Lebens quasi vor der Brust in der Tasche rumtragen muss, was natürlich Blödsinn ist. Ne? Also sobald ich dann wieder zu Verstand gekommen war, hätte ich das wahrscheinlich so nicht mehr gesehen. Aber das war für mich überhaupt keine Frage. Der wird nicht eingeschläfert. Die einzige Überlegung, wo ich länger gebraucht habe, war eben die Sache mit den Prothesen. Also bekommt er quasi Augäpfel aus Silikon eingesetzt. Gibt es für und wieder. Da der Yumi sehr vorsichtig war und auch schon ein älterer Hund, hat der Tierarzt gesagt, spricht aus seiner Sicht nichts dagegen. Medizinisch wäre es was anderes bei einem jungen Hund, der potenziell irgendwann nochmal Probleme mit diesen Prothesen bekommt. Bei einem Draufgänger, wo die Gefahr besteht, dass der sich irgendwas in diese Prothese spießt. Aber das war bei Yumi alles nicht. Und mir ist es leichter gefallen, ehrlich gesagt. Also erstens, die Vorstellung von diesem Gesichtchen, wo die Augen ja eh so groß wirken und dann war mir schlimm. Ja, und ich wusste halt auch, der Hund wird das merken. Ja, je mehr er mir leid tut und je besorgter oder bekümmerter ich bin, desto schlechter wird es ihm damit gehen. Dann hatte ich ein bisschen Sorge, ob die Mimik erhalten bleibt, weil ich hatte ja noch 3 andere Tiere zu Hause, mit denen er auch irgendwo kommunizieren muss. Und da war ich eben nicht sicher, inwieweit die Mimik erhalten bleibt, wenn da einfach nichts mehr ist und die Muskulatur auch merkt, okay, brauche ich mich nicht bewegen. Deswegen habe ich das gemacht.
Das heißt, du hast Yumi im Implantate, Prothesen nennt man das.
Prothesen. Das sind Prothesen, ja. Weil es, also die Hornhaut bleibt erhalten bei dieser OP, sofern die in Ordnung ist, und das war sie. Und dann wird halt hinter die erhaltene Hornhaut werden einfach Silikonkugeln eingesetzt. Und die Hornhaut wird dann natürlich trübe, klar, aber die Schmerzen sind weg. Man muss das ein bisschen pflegen, klar, weil also auch feucht halten und so. Aber das war es mir ehrlich gesagt wert, auch weil ich eben miterlebt hatte bei einer Freundin, die ihren Hund wegen Knochenkrebs hat operieren lassen und der lief dann auf 3 Beinen rum. Und ich hätte jeden erschlagen können. Weil sie hat mir so leid getan, die blöden Blicke und die Bemerkungen und ach Gott, das ist doch kein Leben. Und jeder starrte sie an und starrte diesen Hund. Und ich dachte, boah, nee, ich wohne mitten in München. Nee, das will ich nicht haben.
Das heißt, es war auch die Entscheidung, ein kleines bisschen Eigenschutz, dass man eben nicht ständig von der Umwelt, ja, blöd angegangen wird, nach dem Motto, was ist das denn da?
Wobei in dem Fall das schon auch zum Schutz des Hundes gedient hat, weil es mich sonst halt, ne, ich wusste genau, das wird mich, egal was ich mir vom Verstand her sage, es wird mich fertig machen. Ja, ich werde jedes Mal, wenn ich in dieses Gesichtchen gucke, werde ich denken, oh Gott, mein Schatz, ja, und das wird ihm nicht gut tun. Und ja, ich hätte die persönliche Größe entwickeln und täglich meditieren und mich da weiterentwickeln können, um das, damit mir das nicht so geht. Aber ehrlich gesagt war das für mich in dem Fall die beste Lösung.
Das heißt, wenn ich euch drei jetzt richtig verstanden habe, ihr seid alle tatsächlich an dieser Herausforderung, blinder Hund, na und, gewachsen. Und ihr habt auch nicht ein einziges Mal bereut, dass ihr dieses ganze Herzblut und diese ganzen, ja sagen wir es wie es ist, auch die Nerven investiert
das
habt.
Geld.
Ja, genau. Das käme jetzt auch noch, weil ganz ehrlich, jeder weiß, ein kranker Hund kostet sehr viel Geld. Und das heißt, ihr habt alle zum Teil finanziellen Mittel, aber auch emotionalen Mittel für eure Hunde investiert. Und keiner von euch hat jemals diese Investition bereut. Richtig? Nadine, wie siehst du das?
Nee, ich würde genau wieder so alles genau wieder gleich machen.
Hela, würdest du auch wieder so handeln?
Definitiv. Aber ich habe eine OP-Versicherung, deswegen sind die Kosten auch nicht so hoch.
Sehr guter Hinweis. Zu dem Thema haben wir auch schon ein Interview gemacht. OP-Versicherung, OP-Kostenversicherung kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Katharina, wie siehst du das? Auch sehr viel, ja, du hattest das finanzielle Thema angesprochen und einfach auch deine persönlichen Emotionen freundlicherweise. Tut dir irgendetwas leid? Würdest du irgendetwas anders machen oder sagst du, nein, wenn diese Situation wiederkommt, würde ich, falls sich die Medizin weiterentwickelt hat, dass man dann natürlich da sagt, ja, früher war das, heute macht man das so und so, würdest du anders handeln oder würdest du auch wieder sagen, nee, ich würde genau das Gleiche mitmachen, auch wenn ich mich teilweise wirklich, das hattest du so schön gesagt, ich schaue dann in das Auge und mein Mamaherz blutet, ja, das ist einfach so, aber bereut hast du es wahrscheinlich auch nicht so gehandelt zu haben, oder?
Nein, nein, kein Moment. Also wie gesagt, mir war klar, bei dem anderen Wippet hätte ich das auf keinen Fall machen dürfen, aber ich habe das auch bei Liomi nicht bereut. Was ich bereue, ist, dass ich nicht schnell genug geschaltet habe.
Inwiefern? Was meinst du damit?
Dass ich nicht schnell genug angefangen habe, ihn zu fördern, ihn herauszufordern. Weil ich halt dachte, okay, der ist so damit beschäftigt, sich überhaupt zurechtzufinden. Aber es hat ihm sehr gut getan. Also sobald ich wieder wir haben unser Leben lang geklickert. Das heißt, das kannte er. Und sobald ich wieder damit angefangen habe, weil mein erstes Beschreiben war, lass ihn in Ruhe, lass ihn, ne? Und sobald ich aber wieder damit angefangen habe und wir haben dann unsere Gymnastricks wieder gemacht, die kannte er Gott sei Dank. Und das hat ihm halt auch ganz viel körperliche Sicherheit wieder gegeben. Und da hätte ich schneller schalten müssen, ne? Oder schneller bestimmte Hilfsmittel besorgen. Also heute säße bei mir ein blinder Hund ganz oft im Wagen. Da bin ich damals überhaupt nicht drauf gekommen, dem einen Hundewagen anzuschaffen oder so. Also bei solchen Sachen, das bereue ich ein bisschen, dass ich da nicht schneller geschaltet habe. Aber ansonsten würde ich das wieder genauso machen.
Ja, also Nadine,
lange gebraucht, ne, um zu verstehen, das ist nicht mehr der Hund, der er mal war.
Ja, das hat
also
Nadine auch gesagt.
Sowieso nie mehr wie früher, aber
genau.
Du hast jetzt hier einen anderen Hund, leg andere Maßstäbe an. Lerne ihn neu kennen, ja.
Ja, mit Nadine sagte halt, in Watte hat sie ihre Maus gepackt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Umwelt und mein Hund und mein Baby, ich muss sie schützen. Und es ist auch einfach normal. Ich kann zumindest aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt nun keinen blinden Hund gehabt, aber ich hatte auch sehr kranke Hunde und mein Schneckchen hat tatsächlich auch ein Glaukom entwickelt gehabt. Und man neigt dann dazu, vielleicht erstmal auf das Baby aufzupassen, es in Watte zu packen. Aber, das hattest du jetzt sehr schön gesagt, Katharina, und Nadine hat es ja dann auch zugegeben, das hilft, die Situation nicht zu entspannen. Man sollte dem Hund einfach die Chance geben, auf sich selber auf diese Situation einzustellen. Und man selber sollte als Manager dieser Situation fungieren. Was eben, so habe ich es bei euch dreien rausgehört, überhaupt nicht hilft, ist, den Hund permanent in Watte zu packen und die Umwelt draußen zu lassen und sich selber nur noch 24/7 um diesen Hund zu kümmern. Natürlich muss man sich um den Hund kümmern, aber in den möglichen Rahmen, in dem das eben verantwortbar ist, sollte der Hund tatsächlich auch ja, selbstbestimmend handeln. Seht ihr das auch so, Nadine? Siehst du das auch so? Habe ich das richtig wiedergegeben?
So ganz nach dem Motto, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Mal den Hund selbst auch lernen lassen, Situationen zu handeln, Situationen zu schaffen, gibt ihm ja wieder ein Selbstvertrauen, dass er selbst eine Lösung gefunden hat für ein Problem. Ob du ihm jetzt da ein bisschen mithilfst, glaube ich nicht, dass das am Selbstvertrauen nagt. Aber wenn du alles abschirmst, dann lernt er ja gar nicht weiter. Und der Hund soll ja lernen dürfen, mit dieser Situation umzugehen. Auch, man für mich ist auch eine Veränderung. Nicht nur für uns. Der Hund hat ja auch eine Einschränkung, hat auch eine Veränderung in seinem Leben und muss sich dieser anpassen. Und da ist es fair, wenn wir Menschen ihn nach Möglichkeit unterstützen, aber auch ihn selbst lernen lassen dürfen. Wenn das ist, dann passiert das. So einfach so ein bisschen so dieses, ja, wie soll ich sagen? Du weißt, was ich meine.
Ja, also nicht
einfach. Das selbstständige Denken des Hundes.
Das selbstständige Denken und Handeln ruhig auch in einem sicheren Rahmen. Natürlich immer in einem sicheren Rahmen ihn handeln und ausprobieren lassen. Und das bringt mich jetzt mehr oder weniger zu der Abschlussfrage des Interviews, nämlich wie seht ihr das als Team? Es müssen doch sicherlich beide Parteien, nenne ich das jetzt mal, also der Zweibeiner und natürlich auch der Vierbeiner mit dieser Situation umzugehen lernen und auch neu lernen, wie man miteinander umgeht. Ist das auch richtig? Das heißt, man kann den Hund nicht alleine auf sich stellen, das funktioniert nicht, weil er nichts mehr sieht. Ich selber muss aber mein Management auch anpassen, damit ich ihm die bestmögliche Hilfestellung gebe, das hast du so schön gesagt, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, um ein erfülltes Leben gemeinsam erleben zu können, auch wenn der Hund halt blind ist. Nadine, sagst du da bitte noch mal was zu?
Es braucht sicher von beiden Seiten ein Kompromissverhalten in dem Sinne. Ich muss einen Kompromiss eingehen als Mensch, dass ich meinen Hund in gewissen Situationen schützen, unterstützen, managen, anleiten muss, sollte, könnte. Und der Hund muss aber auch lernen dürfen, dass er auf mich vertrauen kann. Dass, wenn ich sage, hey, da ist jetzt eine Stufe oder du, da kommt jetzt was, dann kommt da auch was. Und nicht einfach so, ich sage jetzt einfach mal aus Spaß, hier, da ist eine Stufe. Ne? Und der Hund bleibt panisch, mal so, was ist eine Stufe? Und dann kommt keine Stufe. Ne? Einfach so, dass der Hund mir vertrauen kann, dass wenn ich etwas sage, dass das auch wichtig ist.
Ne? Das heißt, die Kommunikation zwischen euch bekommt ein ganz anderes Niveau. Das heißt, man macht, wie du das jetzt beschrieben hast, man sagt nicht aus Spaß, hallo, da ist ein Hindernis und da kommt nichts, sondern die Kommunikation sollte schon klar und verständlich und vor allen Dingen verlässlich sein, richtig?
Genau. Ich finde auch, wenn was kommt, dann soll man das auch sagen und nicht den Hund einfach reinlaufen lassen. Ne? Ist ja auch so, meine Hündin, die wusste, wenn ich sage, hey, da kommt jetzt ein Baum oder ein Jogger oder ein Hund, dann kam da ein Hund und der Hund kam nicht, wenn ich nichts sagte. Ich habe das immer angekündigt, wenn etwas kam oder wenn wir etwas getan haben, wenn sie einfach irgendwie das Management gebraucht hat, habe ich ihr das gesagt. Und sie hat auch darauf vertraut, dass ich ihr das sage, dass wenn ein Hund kommt, dass ich sage, dass ein Hund kommt. Ne? Weil sonst ist sie dann schon ein bisschen erschrocken und fand das dann gar nicht lustig. Und das gibt dann wieder ein schlechtes Gefühl für das Tier. Und das ist ja eigentlich völlig unnötig, dass ich meinem Hund schlechte Gefühle zumute, wenn ich das verhindern kann.
Ja. Nein, da gebe ich dir natürlich auf jeden Fall recht. Das mit dem Managen, mit dem Ankündigen, die Hilla hatte das ja auch angesprochen, dass sich ihr Hund in dieser Hundegruppe oder wenn eine Gruppe kam, egal ob es jetzt Hunde waren oder wie heißen die mit den Stöcken, Walker waren, am Anfang war er da sehr unsicher. Und wenn Hilla, wenn du jetzt das ankündigst, das heißt in dem Fall deinem Hund mitteilst, was jetzt gerade da auf euch zukommt, das bietet ihm ja auch dann Schutz, richtig?
Das ist richtig, ja. Dann weiß er Bescheid.
Und das tust du auch.
Und braucht keine Angst haben, weil er hatte nämlich angefangen, wenn Hunde oder Ähnliches entgegenkam, nach vorne zu gehen. Also er ist dann jemand, der nach vorne geht. Und das wollte ich natürlich tunlichst vermeiden, dass sich das weiter aufbauscht. Und deswegen eben das. Und er hat halt immer zum Schutz seinen Optivizer auf. Das ist also so eine Art Kopfhelm, der ihn schützt, wenn er in Gebüsche rennt oder so, weil ich will ihm ja nicht alles nehmen, was er gerne macht. Und dadurch bekommt er auch keine Verletzungen, wenn er mit dem Ball tobt. Und das ist schon wirklich eine tolle Sache. Auch wenn wir im Urlaub sind, wenn er fremd ist, dann, ja, dann rumst er mit dem Optivizer dagegen, aber nicht direkt mit dem Kopf und kann sich halt nicht verletzen. Und kommen wir gut mit klar, er kennt alle Kommandos links, rechts und so weiter. Und von daher versuche ich natürlich immer bei den Spaziergängen wach zu sein und ihm zu helfen.
Ja, das war schon mit dem Wachsein. Katharina, noch zum Abschluss. Es gibt eine Gruppe auf Facebook, richtig? Wobei, das hatte die Nadine auch angekündigt, dass es sehr hilfreich sein kann, sich einfach mit Betroffenen auszutauschen, die eben auch einen blinden Hund haben oder die wissen, wir haben die Diagnose, mein Hund wird irgendwann erblinden. Manchmal geht das ja ganz schnell. Magst du noch mal bitte kurz etwas zu der Gruppe sagen?
Ja, ich habe die damals gegründet, auch aus eigener Hilflosigkeit. Also wie Nadine gesagt hat, es hilft unheimlich, wenn man sagt, also bei uns war das so und so. Und ich habe halt mich auch zusehends dann aufgeregt, ansonsten in Social Media, wenn es hieß, ach, da habe ich auch keine Probleme damit. Und ich dachte dann so, mal nachschauen, was mache ich jetzt? Und habe diese Gruppe gegründet und die ist inzwischen wirklich sehr schön geworden. Kommen immer wieder neue Leute dazu, wo der Hund gerade irgendwie ein Problem hat oder bekommt oder sie sagen, oh Gott, ich habe eine schlimme Diagnose bekommen, was heißt das jetzt? Wir sind ein bisschen streng, was trainieren statt dominieren ist die Grundlage.
Also der positive, faire Umgang mit dem Hund.
Ja. Und auch wirklich der Umgang zu sagen, wir machen das in ganz kleinen Schritten, wir machen das so, wie du das kannst. Ich werde dich nie hinstellen und sagen, das muss er jetzt allein können, sonst lernt das nie. Nein, wenn ich sehe, er kann es nicht allein, dann helfe ich erst mal. Und dann sehen wir weiter. Und eben auch der Austausch, wie geht's euch damit? Also da geht es ja nicht um medizinische Themen im Wesentlichen, weil das können wir gar nicht, wir sind keine Tierärzte. Aber es geht darum, wie geht's dir damit? Was erwartet dich? Wie sieht das aus mit der OP? Wie ist die Erfahrung? Wie ist das nachher? Und halt auch den Menschen einfach Mut zu machen. Und es sind ganz unterschiedliche Hunde da drin natürlich vertreten. Also sowohl die Ramböcke, ne, als auch die, ich laufe irgendwo gegen. Und das macht es so schön. Also kann ich jeden nur einladen. Blinder Hund findet man auch über Trainieren statt Dominieren. Wenn man blinder Hund eingibt, kommt eigentlich fast immer irgendwann die Gruppe.
Ja, das wird auch natürlich unter dem Video verlinkt. Und zum Abschluss hat die Hilla ihren kleinen Süßen auf den Schoß genommen. Hilla, stell uns noch mal kurz deine Fellnase vor, weil besser geht's ja eigentlich nicht. Bitte, wer ist das, den wir da gerade sehen?
Das ist Alberich von den Nibelungen, ein 9 Jahre alter Lakeland Terrier.
Und das ist der Alberich, der jetzt praktisch die Augäpfel entfernt bekommen hat. Jo, und der einfach
die Schmeuse nicht sieht. So, weil es praktischerweise nicht sieht, noch meine Haare.
Ja, ja, aber er hat eine kleine Sturmfrisur über den Augen, aber haben die Menschen alle. Aber er ist einfach, er ist dabei, er hat Spaß. Also ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt für dieses Interview. Die Gruppe, wie gesagt, werde ich hier drunter noch verlinken, dass man die Gruppe auch natürlich im Internet findet. Für heute ganz, ganz lieben Dank an euch alle, dass ihr euch die Zeit genommen habt, weil das ist ein wichtiges Thema. Man glaubt gar nicht, wie viele blinde Hunde es gibt. Und es ist einfach so schön, dass man dann tatsächlich auch zum einen erstmal jetzt die Informationen bekommt und zum anderen auch die Möglichkeit hat, in die Gruppe zu gehen. Wie gesagt, die Gruppe verlinken wir unter dem Video. Ich danke euch von Herzen. Danke auch für eure Erfahrung und euch wirklich für eure persönlichen Sachen, die ihr mitgeteilt habt. Das war schon manches, was wirklich ans Herz ging. Ich danke euch und ich sende euch allen erstmal jetzt wedelige Grüße. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.